Herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminist Self Control. Wir lesen schreckliche Romance Novels, damit ihr es nicht tun müsst. Wie immer stellen wir dem Ganzen eine Content Warning zuvor. Heute geht es unter anderem nicht zu sehr im Detail, aber es wird angesprochen: sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch wird angesprochen. Ableismus ist heute auch ein ganz großes Thema. Und Rassismus ist leider auch wieder mit dabei. Feminism, books and romance. Go together
like John Ropes and Bromance. Feminist Self-Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels.
Listen up.
Also wir haben aufgehört auf dem Spielplatz oder zumindest in der Nähe eines Spielplatzes, nachdem sie mit Jean Ruth Eis essen waren. Und wir wissen nicht, was Jean Ruth in der Zeit gemacht hat, aber Kate und Faith haben Petting auf dem Spielplatz gemacht. Mhm.
Genau, wir hoffen, dass das Kind gut abgelenkt war. Und dann erfahren wir, dass anscheinend Spike, der Freund des Vaters von Christopher, sie beobachtet hat, während sie also da saßen.
Rumgemacht haben.
Genau, das erzählt er ihnen. Und daraufhin vibriert Kate vor Wut. Fand ich eine interessante Wortwahl. Also vibrieren. Er fordert dann 24, also rund um die Uhr, Police Protection von Cooper, der ihm dann halt sagt, so, das Budget habe ich nicht. Und daraufhin gibt es also wieder einen kleinen Wutausbruch von Kate. Er schlägt mit seiner Faust auf den Tisch, sodass Faith sich erschreckt, aber auch das ist alles sehr unproblematisch. Und dann
erfahren sie noch von Christopher, dass auch Christopher seinen Vater wieder gesehen hat, der allerdings nicht mit ihm gesprochen hat, aber er ihn auch beobachtet hat. Und was ich an dem ganzen Abschnitt, wo eigentlich Kate und Cooper und Christopher, alle mit C, sich miteinander unterhalten, ist, dass sie dann wieder klarstellen müssen als Männer, dass es gar nicht um weder um die Kinder noch um Faith geht, sondern egal, was denen angetan werden soll durch Spike und den Vater, es nur darum geht, Kate eins auszuwischen. Und nicht nur das, sondern dann sagt Kate auch noch zu Faith: Remember what happened last time when someone wanted to get revenge on me? Es geht immer nur um die
Männer. Also das ist ein Callback zu dem Massaker, was er veranstaltet hat im Irak, ne?
Und das lässt er dann auch mal so casually einfach, droppt er und die einfach anderen, so in der Unterhaltung.
Genau, und hier die Referenz ist, weißt du noch, als letztes Mal, als mir jemand eins auswischen wollte, habe ich die alle abgeschlachtet und alle im Raum sagen so, ja, fair point, okay, hast du schon nicht Unrecht? Und daraufhin krabbelt also die kleine Ruth Jean auf seinen Schoß und es wird wieder erklärt, wie klein ihr Körper ist. Das ist irgendwie jedes Mal, wenn sie irgendjemandem auf den Schoß oder in die Ärmel krabbelt, wird das nochmal betont.
Und dann zieht er ein.
Er zieht ein. Genau, also auch hier ist Gewaltausübung ein weiterer Faktor, der den Plot vorantreibt. Aber es ist positiv. Positiv.
Genau.
Weil finden ja alle super geil. Yeses. Also
eigentlich kann man schon fast sagen, er hat sich damit qualifiziert, um Mitbewohner in dieser Schicksals-WG
zu
werden.
Nächste Runde. Und dann haben wir wieder so ein ganz unangenehm, also Na gut,
okay, das nächste Kapitel, wir machen erstmal die Scenery auf, im Fitnessstudio aus der Sicht von Kate. Und es geht darum, Kate und Jackson haben so ein kleines Gespräch unter Bros über, ich würde sagen, über Gefühle.
Oder? Ja, aber wir merken auch gleich, dass Kate das ganz scheiße findet eigentlich, weil er überlegt sehr lange, wie er das Gespräch überhaupt anfangen kann. Zitat, without sounding like a pussy.
Also es geht eigentlich darum, dass er gemerkt hat, okay, er wohnt jetzt mit Faith und er fühlt Gefühle, die er nicht einordnen kann.
Schwere Not.
Und er muss jetzt von seinem Asshole-Friend Jackson versucht er herauszufinden, wann der eigentlich wusste, dass Julia seine Frau ist.
Also wenn ich kurz die Backstory referenzieren kann, wenn ich mich richtig erinnere von den Zusammenfassungen, die ich über das Jackson und Julia-Buch gelesen habe, ist es in etwa so, dass er denkt, er ist nicht gut genug für sie. Sie wartet die ganze Zeit in ihrer Hometown auf ihn. Dann sind sie zusammen und er betrügt sie aber mit diversen anderen unwürdigen Frauen. Und am Ende realisiert er, dass er doch gut genug für sie ist. Und so, das ist die Backstory.
Annika, das klingt nach einem großartigen.
Gell? Ich finde, das klingt nach einem literarischen Meisterwerk und nach einem Dreamboat von einem Kerl.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ich finde das auch so geil, wie das dann, also ich glaube, das fand ich mit das Verstörendste. Ich habe, ich glaube, 2 Nachmittage mich nur durch die Goodreads-Kommentare jedes einzelnen Buchs, nur in dieser Reihe, da wussten wir noch nicht, dass es auch so das Metaverse gibt, noch mit den Kindern. Ich muss sagen, ich glaube, ich muss eines der Bücher über die, ich glaube, eines der Bücher über die nächste Generation müssen wir lesen, weil...
Nee, wir machen das sind ja Kurzgeschichten.
Ach, stimmt, die sind frei verfügbar,
blicke,
oder?
Die sind relativ kurz. Ja, wir machen so ein kleines Special, weil dann ist es auch eine Folge pro Geschichte, reicht dann auch vollkommen aus.
Und aber was ich hier wieder so bizarr finde, dass das hier, also es wird ja, wir erhalten ja Einblick in diese Unterhaltung zwischen Jackson und Kate, weil ich würde zumindest behaupten, Casey Lynn denkt, das lässt ihn in einem guten Licht dastehen. Ne? Also das ist ja der romantische Held, über den wir hier sprechen. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, was der romantische Held, wovor der so Angst hat. Weil er hat ja jetzt, ich dachte zuerst, er hat Angst vor seinen Gefühlen, was ja auch scheinbar so ist. Aber das, worüber sie sich unterhalten, klingt nicht so, als würden sie über Gefühle sprechen. Weil seine innere Stimme oder sein innerer Monolog ist dann, also er will sie unbedingt beschützen, but how do I protect her from myself, from what lurks inside? Und alle Referenzen zu dem what lurks inside, zu seinem inneren Monster, waren bisher immer in Verbindung mit diesem Blutbad, was er da angerichtet hat und seinem Bedürfnis, also quasi
Gewalt auszuüben,
tödliche Gewalt auszuüben. Mhm. Ne? Und dann denkt er nämlich nochmal drüber nach, was ihn so triggern könnte. Und dann denkt er an Dr. fucking Sissy. Wir erinnern uns, das war der Arzt, der...
Der eigentlich nichts mit der Geschichte zu tun hat, den sie einmal beim Joggen getroffen hat und der dann die Frechheit besessen hat, Faith zu fragen, was sie am Abend denn tun würde.
Obwohl und Kate daneben stand. Aber er hatte halt noch nicht sein Bein gehoben, um sie anzupinkeln, um sie zu markieren. Und deswegen hat der andere Mann sich getraut zu fragen.
Und ja, dann dieser ganze, diese 2 Sätze sollten wir lesen, weil die sind auch original Joan Greenberg Style, also dem Creep aus You. The thought of her with anyone else makes me feel fucking violent. Ever since that day in the park, I thought about Dr. fucking Sissy and picture him touching her, kissing her. Dann kommt nämlich das, was er nicht kann. Uh-huh. Step in to help with the kids. I quickly shake myself of the thought before it can drag me under. Mm-hmm. Red flags.
Mm-hmm.
Mhm. Und er hat überhaupt gar keinen Indiz, gar keine Anzeichen, dass er das überhaupt, es ist einfach nur der andere Mann in der Geschichte.
Mhm. Genau. Und dann spricht er also seine Gedanken tatsächlich doch auch noch aus und sagt also zu Jackson, ich habe Angst davor, dass meine Tendenz zu Gewalt, also das sagt er so nicht, ne? Aber das ist, was gemeint ist, sagt also, dass er Angst hat, dass das irgendwie rauskommt. That's something I've always had hidden in me. I don't know how much control I have over it. Und das war ja auch immer das, was er, wenn es um Sex ging, also es ist ja jetzt nicht nur, dass er irgendwie Angst hat, dass er Faith irgendwie eine runterhaut, sondern es wurde ja immer referenziert, wann immer es um Sex ging, er muss sich kontrollieren, weil wenn er irgendwie Sex hat, wie er das eigentlich gerne wollte, dann würde er dieses Monster in sich unleashen. Also auch da haben wir
ja, hast du The Boys gesehen zufällig, diese Serie?
Nee.
Es ist eine sehr, sehr gute Serie. Die habe ich jetzt erst entdeckt, nachdem ich gehört habe oder auf Twitter gelesen habe, dass in der dritten Staffel sehr viel Dick zu sehen ist. Dachte ich, okay, check ich mal.
Sold.
Genau, sold. Und da geht es eben um SuperheldInnen, die total, also neben der Spur sind. Und unter anderem passieren da auch sehr viele Sexunfälle, weil sie eben ihre Superpowers recht wenig unter Kontrolle haben und in dem Moment, wo sie Climax haben, dann schon mal das Gegenüber dabei drauf geht, weil sie aus Versehen lasern
ja logisch,
oder sonst
ne?
irgendwie.
Also in sich logisch.
Total, ja, ja, es ist, also ich kann es empfehlen, es ist ab 18, es ist sehr viel Graphic Violence drin, aber die ist so grotesk, dass ich mache ansonsten immer die Augen zu, dass ich da gut hingucken kann, weil es ist sehr splattermäßig und es ist sehr gut geschrieben, macht großen Spaß zu gucken, aber daran erinnert mich das, also Kate Walker wäre auch sehr gut, ein guter Protagonist in The Boys und genau das, also dieses Monster, was er in sich spürt, sagt aber Jackson dann gleich, dass sie alle dieses Monster in sich spüren, also
cool.
Alle eben diese Navy Seals.
Alle richtigen
und dass dieses,
Männer, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob er alle richtigen Männer meint oder ob er tatsächlich auf diese Gruppe
also,
anspricht, die das gleiche Schicksal.
Ich glaube, er meint schon die Gruppe. Aber ich glaube, er meint nur deswegen die Gruppe, weil das seine einzige Referenz für
ja.
Männer ist, die er irgendwie als worthy ansieht. Also
ja,
ich genau. glaube, es ist beides. Ich glaube, er meint die Gruppe und ich glaube, Casey Lynn will uns sagen, alle richtigen Kerle haben das in sich. Und das ist was, was richtig hot ist.
Ja, weil it's also what makes us good at what we do.
Und da habe ich mich gefragt, good at what you do. Meinst du jetzt Navy Sealing? Oder
Sealing.
Oder
da habe ich immer so eine Robbe mit so einem Ball auf der Nase.
Deutlich cuter als das, was die machen.
Ja.
Fände ich besser.
Ich
stelle mir gerade alle drei vor, wie sie so den weißt du, diesen Hup und dann mit dem Ballon, mit dem
ja.
Ball auf der Nase balancieren. Ja. Das würde ich Casey
das,
Lynn.
Das meint Casey
Lynn. Möchte ich, dass die Frauen heimlich die Männer beim Seal-Yoga beobachten. Das wäre mal was.
Aber die Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen dem, was sie tun als Navy Seals und dem, was sie tun als Zivilperson? Ich würde mal behaupten, nein.
Nein, weil es wird ja auch quasi, es ist ja immer, also sie werden ja auch nach wie vor so vorgestellt. Also wann immer sie irgendjemanden treffen, den sie nicht kennen, heißt es ja auch immer, das ist die Gruppe von Navy Seals, auch wenn sie es ja gar nicht mehr,
ja.
Also eigentlich sind sie ja jetzt irgendwie Fitnesstrainer oder so.
Und alles, was sie tun, egal ob es damals als Navy Seal war oder jetzt als Fitnesstrainer, ist auch eine Grenzüberschreitung.
Mhm.
Alles.
Und was ich auch interessant fand, ist, dass Jackson hier ja einen Unterschied macht, ne? Also er sagt, ich wäre auch dazu in der Lage gewesen, genau das zu machen, was du gemacht hast, wenn Julia an Faiths Stelle gewesen wäre.
Mhm.
Was aber ja auch, wenn du mal darüber nachdenkst, was das dann heißt, also Frauen retten in Anführungszeichen jetzt irgendwie auf so einer Mission. Gut, sie hatten ja gar keine Mission, weil sie ja gegen Befehl, egal. Aber wenn wir das alles mal weglassen, dann heißt das ja aber auch, eine Frau ist quasi nur dann würdig, mit allen Mitteln verteidigt zu werden, wenn du sie quasi besitzt, oder? Weil. Ja.
Also wenn du sie geclaimed hast.
Genau.
Das sagt er ja sogar auch einen Satz später. If I could go back and claim Julia sooner, I would.
Oh.
Das hört sich ein bisschen an, weißt du, wie wenn man irgendwo gelandet ist und dann holt man seinen Koffer ab und dann steht man da und dann kommen so verschiedene Koffer vorbei und man denkt sich so, ach, claim, wo ist denn mein Koffer? Und dann so, ah, hier, Julia, I claim her.
Oder so ein bisschen wie, weißt du, so das, was Kinder machen, wenn es irgendwie nur einen Schokomuffin gibt und dann greifst du dir den und leckst ihn ab.
Ja.
Und wenn du ihn angeleckt hast, dann gehört er dir, so ein bisschen. Das ist das Muffin-Prinzip.
Ich habe das Muffin-Prinzip vor ein paar Tagen, weil ich das mit meinem Bruder, wir haben das ständig gemacht, das Problem war aber, dass wir beide von unserer eigenen Spucke des anderen gar nicht so angeekelt waren, dass es egal war und wir das dann trotzdem gegessen haben. Und das kleine Mädchen, der ich das erzählt habe, die guckt mich an und meinte so, ich würde das anpissen. Und dann denke ich mir so, ja, aber dann willst du es auch selbst nun wirklich nicht mehr essen. Aber das war ihre Lösung dafür, ganz klar.
Na, wer weiß. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen Eigenurintherapie und so.
Ja, Annika, deine Kindheit scheint anders gewesen zu sein als meine. Ich würde ein angepisstes Stück Schokolade nicht mehr essen.
Ich möchte kurz klarstellen, auch ich würde ein angepisstes Stück Schokolade nicht essen. Aber,
Sure.
I mean, wir reden ja jetzt nicht über Extremsituationen, ne? Ich glaube, wenn wir beide in der Wüste wären, wir hätten seit 10 Tagen nichts mehr gegessen. Seien wir ehrlich, Rebecca.
Stopp!
Seien wir ehrlich.
Natürlich. Ich wäre die Erste, die in der Wüste ein angepisstes Stück Schokolade essen würde, okay? Moving on.
Von der Eigenurintherapie wieder
stage
hierher.
Stage right, Christopher. Christopher, was macht er da eigentlich?
Ach,
der kommt zu seinem Job. Der hat ja jetzt einen Job im Fitness.
Ach ja, er jobbt da ja jetzt.
Genau.
Ja, jetzt wird es nochmal eklig. Ja, und super awkward, weil wir erinnern uns, Christopher ist, glaube ich, 15, ne?
Mhm.
So, und Christopher hat jetzt was er gerne mit Kate besprechen würde. Und der nimmt ihn also beiseite und sagt also, kann ich dich was fragen? What are you doing with Faith? It's obvious you guys are more than friends, and it's even more obvious she cares a lot about you. So I want to know what your intentions are with her.
Wie so ein Vater.
Ja, wie so ein Vater.
Mhm.
Weil alle Männer in diesem Buch sehen Frauen als Commodity.
Mhm.
Wo man,
und es ist
wo
ihre
geklärt
Verantwortung.
Werden, genau,
ja.
Wo geklärt werden muss, wer ist jetzt gerade in der Verantwortung für dieses Ding. Und wenn das irgendwie gerade so ein bisschen im Zweifel liegt, dann muss man darüber reden, wem gehört das jetzt eigentlich und wer ist jetzt dieser Frau eigentlich zugeordnet.
Übrigens vorher noch so ein bisschen Mutter-Bashing, weil dann geht es irgendwie kurz darum, dass seine Mutter ihn verlassen hat und dann sagt Kate zu Christopher, der manchmal ist es aber besser, wenn die Mutter quasi weg ist, weil wir erinnern uns, seine Mutter war eine Junkie, die er dafür verantwortlich macht, dass seine Schwester gestorben ist. Also, und so kommen sie eher überhaupt erst darauf, über Faith und zu wem sie denn jetzt gehört zu sprechen, weil sie erstmal schön wieder über ihre eigenen Mütter gelästert haben und dann zu der einzigen Frau in ihrem Leben kommen, die es auch ihrer Sorge und Fürsorge würdig ist, Faith. Und diese komische Ansage, über die ich ehrlich gesagt, also wäre ich Kate und da würde so ein 15-Jähriger vor mir stehen und ich, ja genau, das, also das ist so Es gibt noch eine Folge Friends, wo Joey einspringt für Phoebes Vater bei der Hochzeit, ja, weil der im Gefängnis sitzt und nicht rauskam. Und dann soll Joey quasi die Rolle von Phoebes Vater bei der Hochzeit übernehmen, mhm, und nimmt das sehr ernst und hat dann so ein Gespräch mit Mike, wo er dann auch so seine Intentionen klären will. Und Mike muss die ganze Zeit lachen, weil Joey einen auf dicke Hose macht. Und genau, das ist fast wortwörtlich, ja, das, was der dann da sagt.
Nur, dass es da hier halt gesehen wird als, oh, das ist die Reaktion, die wir, glaube ich, haben sollen. Und,
ja, Kate denkt erstmal so, ist der Junge jetzt verliebt in Faith oder was? Und dann muss er ihm aber so, give the kid credit, he has balls.
Genau, also ist Kate, sehr männlich. Kate ist beeindruckend, weil er ist ja sehr furchterregend. Und dieser 15-jährige Hänfling traut sich also, ihm hier dem absoluten Zerstörer entgegenzutreten und zu sagen, wenn irgendjemand ihr wehtut, I'll kick their ass, even if it's yours. Und dann sagt er, ich muss schon zugeben, der Junge hat Eier. Mhm. The kid, he has balls. Mhm. Und deswegen, also sie bonden dann über die Androhung von Gewalt.
Und über die gemeinsame Sorge um Faith. Die, mhm, ja nicht, wie wir
die
so
Sorge
denken
um
müssen.
Faith, die einerseits zwar ist, ja, dass ihr jemand was Körperliches antut, aber ja auch ist, dass jemand anderes
Es geht auch um ihre Würde.
Ja, und dass also jemand anderes Anspruch auf sie erhebt.
Genau, aber ich glaube auch, dass es Christopher auch darum geht, dass wenn Kate jetzt einfach nur so ein Fuckboy wäre, mhm, der sich danach aus dem Staub machen würde, wäre das ja auch nicht okay, weil da würde ja auch ihr Marktwert plummeten. Also dann wäre sie wertloser in seinen Augen. Mhm. Das ist der Sinn dieses ganzen, genau, Gesprächs. Was dann unterbrochen wird, weil Ruth Jean hereinkommt und erst gar nicht erkannt wird. Also Kate erkennt sie nicht, sondern er sieht ein kleines Mädchen, was auf ihn zuläuft und sich ihm in die Arme wirft. Und she sounds like Ruth Jean, but she looks nothing like her. Also wir haben ja ganz am Anfang schon angekündigt, Ruth Jean wird von ihren Disabilities Stück für Stück geheilt. Jetzt hat sie so ein kleines klassisches Makeover bekommen. Sie hat einen neuen Haarschnitt. Und das ist alles
das
aus der Sicht von,
oder so, ne?
Von sie ist sechs, genau. Sechs, ja. Und das ist aus der Sicht eines erwachsenen Mannes, der dann darüber quasi in seinem Kopf, sein innerer Monolog kommentiert, wie gut ihr neuer Haarschnitt ihr steht und wie hübsch sie aussieht. Und sie hat neue Kleidung,
genau, und
die
sie
trägt.
Und sie hat die schönsten blauen Augen, die ihr je gesehen hat.
Ja, und eine neue Brille, ganz wichtig. Also sie haben ihr offensichtlich ein bisschen Geld springen lassen und ihre
sie hatte so, genau, sie hatte so ganz dicke Brillengläser, wurde vorher beschrieben. Und ganz große Brillengläser und anscheinend. Und jetzt hat sie eine Brille, die, Zitat, tatsächlich zu ihrem Gesicht passt.
Ja, und sie läuft auf ihn zu und er noticed insbesondere ein neues Kleidungsstück. The one thing that has something shifting in my chest is the black beanie she's wearing on her head.
Ich war so froh, dass da Chest stand. So froh, dass da Chest stand. Als ich... Oh! Ich habe nur gelesen,
yes,
Shifting, und dachte so, oh, nee, Chest. Okay. Okay. Close call.
Ja, ich auch. So, und jetzt habe ich ja angekündigt, ich würde das Geheimnis oder meine Lösung für das Beanie-Geheimnis. Ich schicke dir jetzt mal was.
Ja. Oh mein Gott! Nein! Oh, ich sterbe. Okay.
Also ich habe ja gesagt, ich glaube, es gibt eine logische Erklärung, aha, für das Beanie, und ich glaube auch, dass es nachträglich reingeschrieben wurde.
Ja, und ja,
mir dämmert,
was die Theorie ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Rebecca hat mir gerade einen Screenshot geschickt und scheinbar hat Casey Lynn einen Merch-Online-Shop.
Yep.
Und da ist ein Beanie zu sehen. Und auf dem Beanie steht in zwei verschiedenen Schriftarten, die so sehr so Instagram-Kachelmäßig aussehen. Absolut. In der Optik, steht mit Ruth Jeans Sprachfehler, den ich jetzt nicht hier wiederholen werde.
Doch, in dem Fall machen wir das, weil ich danach noch was dazu sagen möchte.
Also hier steht, I love you, big guy. Und darunter ist eine Brille zu sehen.
Yes.
Ei, ei, ei,
ei. Es geht noch weiter. Weil wir haben uns irgendein...
Nein!
Also es gibt zu jedem einzelnen dieser Bücher unterschiedliche Merch-Artikel. Einer schlimmer als der andere.
Oh mein Gott. Rebecca? Rebecca? Okay, ich habe einen weiteren Screenshot bekommen von ihr. Es ist ein weißer Hoodie, wo wieder in zwei unterschiedlichen Schriftarten, diesmal schwarz und pink, steht Sawyer's Cupcake.
Yes.
Dry heaving. Oh Gott. Und, oh wow. Okay. Ein Close-up von Sawyer's Cupcake zeigt, dass, also Sawyer ist natürlich nicht in pink, ne? Weil Sawyer ist ja,
das ist der Mann.
Das ist in schwarz und nicht kursiv. Und dann unten drunter, Cupcake ist in pink und so einer Schnörkelschrift. Und das U von Cupcake ist ein Cupcake. Und falls jemand verwirrt ist, wer zum Fix Sawyer ist, steht unten drunter nochmal in schwarz, weil das kannst du ja nicht in pink schreiben, Man of Honor.
Und das Lustigste daran ist, dass wir vor zwei Folgen oder so, als es um Sawyer's Cupcake ging, ja ein Twitter-User uns diese lustige Kachel geschickt hat, wo sie ist der Cupcake, und wir dann überlegt hatten, ob wir T-Shirts machen, wo einfach nur sie ist der Cupcake draufsteht. Und dann habe ich festgestellt, das gibt es schon, und das ist Casey Lynn Merch. Und dann gibt es noch ein sehr schönes T-Shirt, was ich dir auch geschickt habe.
Women's Crop T-Shirt.
Wo die Man of Honor...
Oh Gott, ich habe ein Wort überlesen und fand es schon dann cringy. Und okay, ich habe also zuerst gelesen, dass da steht, my boyfriend is a Navy SEAL. Finde ich schon cringe genug. So für die Kategorie are the heteros okay? aber tatsächlich steht da, my book boyfriend is a Navy SEAL.
Yes. Living vicariously through them.
Und dann gibt es das Women's Premium T-Shirt. Ich nehme an, es ist Premium, weil hier... Wird hier für Polygamie Werbung gemacht?
Nee, das sind... also das wissen wir nicht.
Aber, weil da steht Mrs. und dann alle Namen von allen Männern dieser Navy SEAL-Gruppe plus Cooper.
Mit Vor- und Nachnamen. Jackson Reed, Sawyer Evans, Kate Walker, Cooper
das
McKay.
Das wäre ja wenn das hier so einen Harem-Ansatz hätte, so ein umgekehrt, dann wäre das ja fast fortschrittlich. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Yeses, Maria.
Ja, okay, ein letztes.
Oh Gott, ich habe Angst.
Na, das ist mehr so zu dem, dass sie sich offensichtlich klar ist, dass das, was sie schreibt, oder nicht, dass sie das klar ist, aber dass sie vielleicht schon mal gehört hat, dass das, was sie schreibt, problematisch ist. Und die Antwort darauf ist das da.
Oh mein Gott!
Das ist ein Screenshot von ihrem Instagram-Account.
Oh Gott.
Annika, möchtest du?
Ich möchte aus meiner Haut rauskrabbeln. Okay, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie das hier so mit Rassismus und Islamfeindlichkeit und so, ne, dass das eine große Rolle spielt in dem Irak-Teil des Buchs. So, und jetzt sehen wir hier eine Zeichnung, ist also kein Foto, sondern eine Zeichnung, einer jungen, geschminkten Frau mit Kopftuch, die ein mäßig rein gefotoshopptes Cover mit einem, also es ist ein anderes Cover als unseres. Es ist ein nackter...
Ich glaube, das ist Book One.
Ah, okay. Es ist ein nackter Männeroberkörper mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-Pack.
Deine Liebe zum Detail an der Stelle, ja, also, wirklich.
Wenn alles, schon, alles für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich zähle gerne Apps für euch. Das tue ich dann doch gerne. Ja, also sogar Frauen mit Kopftuch lesen ihr Buch, möchte mir das, glaube ich, sagen.
Ja, und sie ist auch Woman of Color, also genau. Woman of Color mit Kopftuch. Und das ist auf Casey Lynns Instagram-Account sehr auffällig, dass Women of Color und Frauen mit Kopftüchern in ihren Illustrationen sehr viel zu sehen ist. Und dann habe ich mal geguckt und es ist tatsächlich, die Illustration macht eine Freundin von ihr. Und das ist eine Art und Weise, quasi so ganz billig zu sagen, das ist alles gar nicht so problematisch und schon gar nicht rassistisch, was wir machen, weil, hey, seht her, illustrierte, von uns gezeichnete Frauen auf finden das gut.
Mit Kopftuch finden es gut.
Ja. Und deswegen, also der Beanie, weil ich habe überlegt, was sonst eigentlich überhaupt eine Möglichkeit gewesen wäre. Also zu jedem Buch gibt es spezifischen Merch. Zu jedem Buch gibt es was Eigenes. Also es gibt auch so Cupcake, Pillowcases und so Zeug. Und was sonst irgendwie getaugt hätte, man hätte sagen können, ja, vielleicht irgendwie noch eine Gitarre oder so, aber das ist schon einfach sehr teurer Merch. Und ein Beanie brauchen wir alle ständig. Also
jeden Tag.
Ich glaube, dann ist das so gewesen, dass sie dachten, okay, den Beanie und dann den nachträglich reingeschrieben haben und das mit
I Will. Das erklärt auch, warum das immer so völlig aus dem Nichts kommt und so randommäßig aufploppt.
Sodass und auch immer mit so einer Sexiness assoziiert wird. Und gleichzeitig ist der Beanie aber auch ein guter Weg, um zusätzlich zu all dem, was wir schon irgendwie gehört haben, wie sie die Beziehung zwischen Kate und Ruth Jean, die sich jetzt Ruthie nennt, deswegen nennen wir sie auch jetzt Ruthie, quasi als besonders harmlos darstellt, weil sie ist nicht in ihn verliebt. Sie ist einfach ein Role Model. Sie sieht so sehr zu ihm auf, dass sie ein Stück weit er auch sein möchte, weswegen sie jetzt auch bis zum Ende des Buches konsequent ein Beanie trägt, also ihn nachmacht. Und das soll aber, glaube ich, auch bei den LeserInnen den letzten Funken von vielleicht ist es dann doch irgendwie
Inappropriate
quasi ausradieren, indem man sagt, nein, das ist auch jetzt nach ihrem Makeover, jetzt wo sie süß und pretty aussieht und nicht mehr von ihren Disabilities in riesigen Airquotes gecrippelt ist sie quasi trotzdem jetzt keine hotte Frau, sondern eine, die Beanie trägt und die einfach Kate Walker so ähnlich wie möglich sein möchte.
Die aber trotzdem ja, und ich glaube, deswegen haben wir dieses Makeover, weil sie darf ja kein Tomboy oder so sein, ne? Also sie muss ja trotzdem noch super klassisch female und mädchenmäßig konnotiert sein. Absolut. Genau. Also sie muss immer noch super, super hübsch sein. Und jetzt, also ne, es ist so jetzt der Moment, nur halt für eine Sechsjährige, wo in den 90er-Jahre Romantic Comedy, also die Protagonistin die Haare aufmacht und die Brille absetzt. Das haben wir jetzt hier. Und sie sagt sogar, ich habe ein Makeover bekommen. Sie ist sechs. Also ich habe, als ich auf ihrer Website war, nicht gesehen, dass sie einen Shop hat. Ich war so beschäftigt, mich durch ihre
Ich habe alle Bilder diese, ich sitze da seit Wochen drauf und es ist ganz schwierig gewesen, dir das zu verheimlichen, weil ich auch schon mehr als einmal gedacht habe, komm, dann schickst du Annika anonym einfach so ein paar Sticker, die du ihr kaufst. Und dann dachte ich aber, wer weiß, wofür dieses Geld eingesetzt werden würde. Ja. Es reicht schon, dass wir diese Kackbücher gekauft haben. Also konnte ich mich noch zurückhalten, dich mit Man of Honor Sticker zu bombardieren.
Ich glaube, ich hätte einen Herzinfarkt bekommen.
Ja. Aber ich habe jetzt noch eine weitere Verschwörungstheorie.
Ja, hau raus.
Mein Kopf sendet gerade wie so rote Wolfsfäden in die ganze Welt
aus. Ich sehe das GIF vor mir.
Ich habe ja schon mehrmals über Joe Greenberg und You gesprochen, ne? Ich bin mittlerweile überzeugt davon, weil Joe Greenberg ja nach Kate Walker gekommen ist.
Oh mein Gott.
Dass die DrehbuchautorInnen dieses gelesen haben. Weil in der zweiten Staffel von You sagt er was? Was sagen die sich, das Paar, anstatt zu sagen, dass sie sich lieben? Das steht auf diesem fucking Beanie drauf, Annika. I wolf you. Annikas Gesichtsausdruck gerade. Ich sehe, meine roten Wollfäden sind bei dir angekommen. Kannst du dich noch erinnern? Diese beiden Psychos liegen sich die ganze Zeit und sagen die ganze Zeit, I wolf you.
Das habe ich total verdrängt.
Das ist Plagiat. Casey Lynn, wir machen dir eine Plagiatsklage fertig.
Plagiatsjäger. Ihr habt die Romance-Novels, die christlichen Romance-Novels vernachlässigt. Lasst den scheiß Doktor arbeiten. Das hier ist neuer Hunting Ground. Ich rufe alle Plagiatsjäger auf, sich mit dem hier zu beschäftigen. Gerechtigkeit
Casey
für Casey
Lynn wurde Unrecht getan. Ihre Schreibkunst wurde für Hollywood-Netflix-Blockbuster einfach kopiert.
Aber ich muss sagen, also seit du gesagt hast, dass dich das so krass an Joe Greenberg erinnert, ich hatte schon völlig vergessen, dass es You gibt, weil es schon so lange her ist. Dass
er ist auch nicht wirklich memorable, muss man sagen.
Ja, aber ich glaube, es ist einfach, es ist schon so lange her, dass ich die zweite Staffel irgendwie so gefühlt in einem Rutsch durchgeschaut habe. Ich muss ja sagen, ich fand die zweite Staffel fast besser als die erste. Erstaunlich.
Ja, weil damit so ein paar Tropes auch gebrochen
genau.
wurde. Das
und
war das, glaube ich,
ja,
das
genau.
Interessante.
Neues Setting, neue und gute Nebenfiguren.
Ja.
Fand ich auch Mami, hier ihre Freundin, die Mami-Bloggerin.
Ja, ja.
Fand ich genial.
Das war die dritte Staffel.
Was war denn noch?
Die zweite war, wo er seine Frau quasi kennenlernt und Love heißt sie einfach.
Und dann fand ich die dritte auch gut.
Ja, die dritte war auch gut. Ja, ja, ich pflichte dir bei. Übrigens, jetzt nochmal einen komischen Weird Turn. Bei The Boys spielt ebenfalls aus Gossip Girl der, wie heißt der Schönling?
Nate?
Mit?
Chase Crawford?
Ja. Und der hat eine super gute Rolle.
Oh.
Mhm.
Oh.
Also.
Sold.
Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Es macht Spaß.
Aber genau, ich hatte den Satz, glaube ich, noch gar nicht. Also, ich habe gar nicht.
Entschuldige.
Gedacht, nee. Ich habe völlig vergessen, wo der Satz eigentlich hin sollte. was ich meine ist, seitdem du das gesagt hast, dass dich das so an Joe Greenberg erinnert, höre ich die Stimme jedes Mal. Wenn ich diese creepy Beschreibungen lese, höre ich Penn Badgley in meinem Kopf und es ist sehr beunruhigend. Und ich würde fast gerne, okay, pass auf, also ich will keine Verfilmung davon sehen, aber, aber ich würde eine Verfilmung sehen, die realisiert, dass unser Pseudoheld gar kein Held ist. Ich möchte eine Noir-Verfilmung davon. Das könnte ich mir ansehen. So.
Das ist quasi The Boys.
Oh.
Ja.
Dann ziehe ich alles zurück. Dann existiert bereits. Super.
Also sehr viel von dem, was du dir da gerade gewünscht hast, ist da umgesetzt. Auf jeden Fall. Kate Walker ist der OG aller Joe Greenbergs. Und wir haben das jetzt hieb- und stichfest, wasserfest, nee, wasserfest?
Wasser,
hieb. Nee, ich wollte.
Wasserdicht.
Wasserdicht. Wie so ein Filzstift. Wasserdicht.
Wasserdicht.
Belegt.
Oder die Wimperntusche.
Sogar I Wolf You ist geklaut.
Oh mein Gott. Oh, dann, ja, dann es gibt jetzt einen Streit, ne? Also wir haben jetzt, haben wir den ersten Streit zwischen Kate und zwischen Kate und Faith? Ich glaube ja, oder?
Ja, warte, erstmal kommt noch raus, dass Christopher singen kann.
Ach
was
Gott,
dann überhaupt der Auslöser erst
stimmt.
oder
stimmt,
einer
stimmt,
der Auslöser
stimmt.
ist. Also sie entdecken dann, dass Christopher heimlich in seinem Zimmer singt Und Faith ist natürlich hin und weg. Und dann erfährt sie von Ruthie, dass der Vater Christopher verboten hatte zu singen, weil Music is for Pussies. Was dann einen der lustigsten Sätze in diesem ganzen Buch triggert. Und denn Faith sagt dann, Christopher, you have to know that what he said is nonsense. Some of the best musicians in the world are males. Ja, Mensch. Some of the best musicians in the world are males. Wunder, wunderschön.
Who would have thought?
10 out of 10, no notes.
Mm-hmm, no notes.
Jedenfalls sagt sie, okay, du hast ein amazing Talent, das können wir jetzt nicht verschwenden.
Genau.
Du wirst kommen und mit mir in der Kirche singen und wir werden zusammen performen und meine Musikschule, da wirst du jetzt auch eingebunden. Und er sagt, no way. Und sie sagt, way, ist mir egal, ob du willst oder nicht. Wir machen das, you have a gift, Christopher, embrace it. Also ab dem Punkt hat quasi Faith wieder eine neue Mission.
Genau,
und das
neues Projekt. Und neues Projekt. Ruthie soll auch mitmachen und soll auch ein Musikinstrument lernen.
Genau. Ruthie soll vor allen Dingen auch mit in die Kirche kommen. Mhm. Und zwar soll sie auch in die Sonntagsschule gehen. Und das ist, wie Annika eben schon gesagt hat, der Grund, weswegen es dann zum ersten Mal so richtig zwischen in der neuen Familie eskaliert zwischen Kate und Faith, weil wir erinnern uns, Kate hasst die Kirche, hasst alles, was mit der Kirche zu tun hat, weil eben, dass er das in Verbindung setzt mit dem, was seiner Schwester passiert ist. Und jetzt soll seine neue Tochter in die Kirche gehen. Das geht auf keine Kuhhaut. Sie streiten sich wieder über Gott und das wird dann auch sehr schnell hässlich.
Mhm. Und Faith ist also auch nicht wirklich, also es ist nicht nur Kate, der nicht kompromissbereit ist, sondern Faith auch nicht. Faith sagt also, ich bin jetzt Ruthies Legal Guardian und das heißt, du hast hier nicht mitzuentscheiden. Gott ist ein großer Teil von meinem Leben, das war schon immer so. Und dann, ja, dann wird es in der Tat hässlich.
Weil er wirft ihr dann vor, wie kannst du denn an einen Gott glauben nach all dem, was dir passiert ist, insbesondere nach dem, was dir passiert ist, also quasi das, was sie im Irak durchgemacht haben. Und wenn dein Gott so toll ist, warum hat er das dann zugelassen, dass diese Arschlöcher ihre Dicks inside of you forciert haben. Also,
das war ein Zitat übrigens.
Warum auch da wieder so ins Detail gehen, ich weiß es nicht, es ist unnötig und Kate ist einfach ein riesen Arschloch. Und dann daraufhin fängt sie verständlicherweise an zu weinen und sagt, but he sent me you.
Genau, weil das ist ja, das ist quasi die Art und Weise, wie das Buch dieses Theodizee-Problem löst. Also ja, es ist was Schreckliches passiert. Meine Theorie ist übrigens auch, dass das Schreckliche passiert ist als Folge des außerehelichen Geschlechtsverkehrs, den sie hatten. Aber ne, das ist Interpretation von außen. Das muss jetzt nicht so gemeint sein, aber ich finde, es spricht einiges dafür.
Dass Casey denn das so meint, nicht, dass du denkst, dass
nicht,
das
dass
so
ich
passiert.
Das denke. Nein, nein, ja. Rebecca, ich habe dir einiges über meine inneren Werte zu erzählen.
Ich war gerade kurz, dachte ich so, Annika, are you alright?
Ich war bis jetzt ein U-Boot, ein christliches, ein fundamentalistisches U-Boot und ich möchte jetzt in Folge, weiß ich nicht, 8 enthüllen. Nein, ich finde es zumindest auffällig, dass es quasi in der Reihenfolge so abläuft, wie es abläuft und dass dann auch vor allem in diesen Kurzgeschichten diese ganze Purity-Sache dann bei den Töchtern nochmal so verstärkt aufkommt. Also,
ja, ne, aber ich würde fast so denken, dass Casey Lynn da eine sich radikalisiert hat im Laufe der letzten Jahre. Und zwar, ich glaube nicht, dass sie das in dem Punkt, also ich glaube, dass sie das jetzt so schreiben würde, gebe ich dir recht, aber ich glaube,
aber dass sie es damals nicht so gemeint hat.
Nee, weil, guck mal, sie legt dann auch Faith die Worte in den Mund. I thank God every day that I met you and that I got the chance to know what it felt like to be touched in a way that made me feel beautiful before I had my body stolen from me.
Doch, das ist recht, ja. Das passt nicht. Das würde nicht wirklich dazu passen. Aber es ist interessant. Also über die Radikalisierung müssen wir dann auch nochmal reden, wenn wir dann über die Kurzgeschichten reden. Und aber hier auch nochmal, ne? Also wie über Vergewaltigung gesprochen wird, I had my body stolen from me. Ne? Also
die beiden kommen bei Gott nicht auf den grünen Zweig. Und das Kapitel endet mit einem Satz, der eigentlich aus dem Mund von Meatloaf stammt. Annika, möchtest du ihn vorlesen? Mit der Melodie bitte.
Oh, da ich bin jemand, der tatsächlich nicht nur keine Töne trifft, sondern selbst wenn ich der Meinung bin, dass ich ein bestimmtes Lied singe, es von anderen Leuten nicht erkannt wird, welches ich meine.
Oh nein, ich auch. Deswegen wollte ich dir diese Honors. Okay, no, dann lesen wir ihn einfach nur vor.
Wir lesen
und ihn ihr
vor.
Müsst euch dann die Melodie im Kopf dazu denken, weil ich kann leider auch überhaupt nicht singen.
Okay. I would do almost anything for him, but I will not give up my faith for anyone, including him.
I will do anything for love, but I won't do that. Yes.
Meinst du, die Referenz war ihr klar?
Was?
Meinst du, sie war sich dieser Referenz bewusst?
Ich glaube, dass Meatloaf schon in ihrem...
könnte schon sein, ne?
Ja, ich glaube schon. Aber vielleicht war es trotzdem nicht mit Absicht. Ich glaube auch, dass dieses, ich würde alles tun, aber das nicht, das ist so eine gängige
Trope
auch,
ne?
Das ist wahrscheinlich,
zumal
vielleicht hatte sie den Ohrwurm und hat es einfach da so hingeschrieben und ihr war aber nicht klar, dass
es weil es ist ja auch wahnsinnig schwierig mit, ich glaube deswegen ist es auch, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, aber Musikzitate in Büchern lösen bei Lektoren quasi automatisch Herzrhythmusstörungen auf, weil das rechtlich wahnsinnig schwierig ist. Ich dachte ja immer, dass das irgendwie, wenn du nur ein, zwei Zeilen zitierst oder so mit Angabe, dass das kein Problem ist. Aber das kann richtig, richtig teuer werden. Also, kluge Entscheidung. Ja.
Aber das ist doch weird, weil du kannst ja als Musikerin, kannst du ja jeden Song covern, kann dich niemand von abhalten.
Aber es ist bei, dachte ich halt auch. Und dann, also ich weiß von diversen Autoren und Autorinnen, die halt Literatur schreiben, also die Belletristik schreiben, dass sie ganz oft Musikzitate rausgestrichen bekommen, weil du die Rechte dafür kaufen müsstest und das wahnsinnig teuer ist.
Ah.
Sehr strange.
Okay. Hab ich notiert. Da muss ich aber noch mal über meinen Manuskript
gehen. Wollte gerade sagen, musst du jetzt immer durchs Manuskript gehen.
Aber es ist doch, glaube ich, auch so, dass es so eine, nach 70 Jahren ist alles...
ja, genau. Also ich glaube, wenn es älter als das ist, dann bist du safe. Aber vorher...
Okay. Naja.
So, also wir haben hier, ihre Hoffnung auf eine Zukunft mit Kate schwindet und also das ist quasi ihre Red Line. Also sie würde alles für ihn aufgeben, aber nicht ihren Glauben.
Und dann geht es im nächsten Kapitel immer noch mit Faith weiter, weil why not?
Why not?
wir haben die Reihenfolge ja schon längst aufgegeben.
Genau.
Und das Kapitel ist überschrieben, habe ich überschrieben, mit Kate und Faith reden und machen Petting auf der Veranda. Weil nämlich, das ist meine Inhaltsangabe dieses Kapitels, nachdem sie sich jetzt so gestritten haben, hat Kate dann doch verstanden, dass er sich wie ein absolutes Arschloch verhalten hat. Und sie sitzt draußen.
Er ist
draußen
halt doch sehr feinfühlig, Rebecca. Also das muss man ihm zugestehen.
Ja, ich meine, die Frau sitzt draußen und weint. Ich glaube, das lässt nicht so viel Raum für Interpretation.
Seit gestern vor allem, oder? Was ist ja der nächste Tag, oder nicht?
Ja, das wäre jetzt interessant. Ich hatte das so
also,
gelesen.
Weil sie wacht auf.
Ja, du hast recht, das ist der nächste Morgen.
Und dann geht's und dann fängt sie wieder an zu weinen. Also sie ist noch ganz verschwollen, weil sie wahrscheinlich irgendwie dann noch sich in den Schlaf geweint hat. Und so 12 Stunden später oder so... dämmert es ihm also, dass es vielleicht doch nicht so Premium war, was er da so gesagt hat.
Was ihn zu folgender Entschuldigung bewegt. I'm sorry, Red. So fucking sorry for what I said.
Weil er muss ja auch noch bei der Entschuldigung männlich klingen.
Ja, also
normale
ohne fucking wäre das eine Pussy-Entschuldigung.
Ja.
So geht es.
Das wäre doch auch was für eine Tasse.
Wenn du jetzt die ganze, möchtest du einen Kugelschreiber, wo I'm so fucking sorry draufsteht, ja? Leute. Was können wir noch so?
Sorry,
Mauspads.
Sorry, Mauspads. Sorry without fucking is for pussies. I like it.
Aber man muss sagen, diese Entschuldigung landet bei ihr ein Volltreffer, weil sie ist sofort.
Immediately turned on.
Ja. Sagt, oh Kate, I whisper.
Was
my hand
halt
reaching
so
out to touch his
sagt.
Jaw. Ja.
Sein, it, vor allem pass ist auf. Seltsam spezifisch, oder? Sie fasst seinen Kiefer an. Also nicht sein Gesicht, sondern seinen Kiefer.
Ja, wir bewegen uns ja jetzt wieder in die Sexy Time, wo wild mit Körperstellen völlig random getoucht werden. Also ja, es ist sehr richtig, es ist random, aber es wird noch viel komischer. Aber der Satz danach ist interessant, weil sie sagt, it kills me to see him like this. Also sie sitzt da und heult, weil er so ein beschissenes Arschloch zu ihr war. Dann kommt er und sagt, I'm fucking sorry. Und sie sagt so, it kills me to see him like this. Especially when he never allows himself to feel any emotion.
Healthy.
Das macht jede Emotion so wahnsinnig wertvoll, als hätten sie jetzt gerade ein Einhornträne aufgefangen oder so.
Und das ist ja auch so der Klassiker in der Dynamik von so emotionally abusive Beziehungen, dass man quasi ja so ausgehungert irgendwann ist, als quasi derjenige in der Beziehung mit demjenigen, der emotionally abusive ist, dass man quasi jeden Funken von Zuwendung oder positiver Emotion oder von Bestätigung aufsaugt und dann viel größer macht, als er eigentlich ist, weil man so ausgehungert ist nach Zuwendung, dass man das quasi dann nimmt und dann auch vielleicht in Gesprächen mit Freunden oder Freundinnen sagt, ja, aber er hat doch gesagt, I'm so fucking sorry. Und dann schaut man dann meistens in blank faces zurecht und genauso ist das hier auch.
Was genug Gelaber ist, weil dann, also nicht von dir jetzt, sondern von von den beiden.
Adidas reicht.
Weil ich will jetzt zum Fingering kommen, Annika. Ich
will jetzt fair. Okay, ja, yeah, agreed. Lass zum Fingern kommen.
Also, das ist, ja, es geht einfach, das ist nahtlos. Das war quasi das Vorspiel zum Fingering kommen. Aber
fand ich ja interessant, dass das quasi nochmal als Zwischenstufe gemacht wird. Ist für christliche Romance-Novels jetzt nicht so üblich. Da wird ja eigentlich alles, was nicht penetrativer Sex, Penis in Vagina ist, wird ja als entweder als normalerweise als überhaupt nicht existent anerkannt oder wenn doch, also zumindest wenn ich da mal kurz aus meiner Erfahrung mit den evangelikalen Eheratgebern schöpfen darf, wird zum Beispiel von Oralverkehr quasi abgeraten, weil das so der faule, schnelle Ausweg sei. Was, finde ich, auch einiges aussagt.
Ja, aber wir haben ja schon festgestellt, dass es quasi christlich ist mit so einem Label, aber sich ja nicht wirklich mit, also
meine Theorie ist, das Zielpublikum sind diejenigen, die auch zum Beispiel den Bachelor gucken.
Ja.
Weil es ist Sex.
Diejenigen, die auch tätowiert sind.
Genau. Es ist Sex, aber es ist quasi so Hipster-Christentum-Sex. Aber immer noch mit demselben patriarchalischen Scheiß mit dabei.
Genau. Ja, genau. Also die Sozialisation ist insofern die gleiche, aber es hat da, die sind auch so ein bisschen hedonistischer auch unterwegs. Also
genau.
Aber ich glaube auch, dass, ja.
Genau, weil es geht ja schon auch um Lustempfinden und nicht um Sex als quasi.
Nee, Babys machen die da, wollen die da jetzt erstmal nicht machen.
Genau.
Die wollen, aber wir haben ja auch dieses ganze Setting des Sexual Healings.
Ja.
Also es ist ja auch Mittel,
ne?
Zum Zweck, um sich gegenseitig zu heilen. Und deswegen, wir wissen alle, Fingering nichts heilt so gut wie, wie eine Runde Fingering. Also insofern.
Und jetzt das auf dem Beanie, Rebecca, ich sag dir.
Gönnen wir an der Stelle einfach mal. Ja. Und sind nicht so judgy, was das angeht.
Wird dann aber gleich, also ich muss dann doch leider schon wieder judgy werden, weil ja, Kate bitte. Halt patriarchale Scheiße wieder mit in die eigentlich unproblematische, na, obwohl stimmt nicht, weil wir haben wieder noch mal, bevor es also wirklich ans Fingern geht, wird noch was anderes gefingert, nämlich das Adil-Tattoo wieder.
Ja. Also erstmal ist es schon wieder, was die Adjektive angeht, also seine Finger sind possessively gripping the hips und so weiter. Und es wird
ihre Brüste sind geschwollen. Ich dachte, aua, okay.
Ja, und alles ist auch irgendwie schon wieder tortured und
und es ist ein beautiful assault.
Ja, das, what also das fuck? Ist genau, das ist direkt danach. Also genau. Wir sind er berührt, aus ihr, also es ist aus ihrer Sicht geschrieben, wie er ihre Brüste berührt. It isn't long before I feel his fingers trace Adil's name. Adil, wir erinnern uns, ist der Junge im Irak, den sie da kennengelernt haben, der in ihren Armen gestorben ist und dessen Vater diese schlimmen Dinge in Gang gesetzt hat. Und dann schließt sie die Augen, während er das Tattoo berührt, und Kate senses it and moves on, continuing his beautiful assault. Also, ich könnte in einem Kontext, in dem nicht vorher von sexueller Gewalt und von Krieg und Trauma und so, könnte ich vielleicht beautiful assault als etwas lesen, was mich nicht komplett zum Kotzen bringen würde? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber in diesem Kontext, direkt im Satz, nachdem es wieder um Adil und wir dann schon wieder diese Irak-Flashbacks haben, was soll das?
Es ist so bar und dann
aber was soll das bewerkstelligen?
I don't know.
Ich gebe zu, dass ohne Adil und ohne Assault und so, ist das nicht unsexy, was wir da gelesen haben.
Aber das haut einen halt sofort wieder raus, weil das direkt so wieder so ein Ick-Moment ist.
Gefolgt von weiteren Ick-Momenten, weil er dann
ganz kurz zu Adil. Also ich glaube halt, es ist echt auch nochmal so dieses sexuelle Trauma-Bonding, was hier, ich glaube, sie denkt, das ist sexy.
Ja,
weil wahrscheinlich. Weil diese Tattoos von den toten Kindern.
Haben sie ja beide.
Haben sie beide.
Also er hat eins mit dem Namen seiner Schwester, was sie beim ersten Mal berührt hat und auch danach wieder berührt hat.
Ja, die kommen in jeder Szene, wo sie irgendwie Petting oder sonst was machen, kommen die vor, wenn sie beide nackt sind. Who knows?
Also für mich ist es auf jeden Fall ein bisschen weird, aber
vor allem, weil es direkt von Adil wieder übergeht zu patriarchalem Gedöns.
Ja, weil er möchte dann von ihr wissen, ob irgendwer, has anyone touched you since?
Also und since genau, Irak. Und es ist noch was anderes hart, außer seinem Penis, nämlich seine Stimme, als er das fragt. Weil er halt schon jetzt pissig ist, weil die Möglichkeit auch nicht ausgeschlossen ist, dass Faith also mit jemand anderem Sex hatte, seitdem sie im Irak vergewaltigt worden ist. Und sie schämt sich dann und schüttelt den Kopf. Und er ist erleichtert.
Und dann fragt er, und ich habe mich gefragt, warum fragt er das? What about you, baby? Have you touched yourself? Würde ihn das anmachen, wenn sie ja sagen würde? Oder würde ihn das quasi, turnt ihn das ab, wenn er weiß, dass sie sich selbst befriedigt hat?
Ich glaube, wohin soll diese Frage führen? Es würde ihn anmachen. Wahrscheinlich, weil er davon ausgeht, dass sie dann sowieso an ihn gedacht hätte dabei. Aber ich glaube, es ist hier tatsächlich eher quasi Mittel zum Zweck, damit sie also jetzt erröten kann und sagen kann, nein, ich habe keinerlei sexuelles Verlangen jenseits losgekoppelt von dir und also quasi noch, also nicht mal Selbstbefriedigung, sondern nur du kannst das.
Genau, sie existiert als sexuelles Wesen nur und einzig und alleine unter seinem Touch und in seinen Augen. Genau. Und dann sagt sie ihm, and I desperately want you to erase the awful memories.
Wo man ja sagen muss, also wenn man jetzt dieses komisch possessive Zeug und dieses tote Kind-Tattoo jetzt aus dieser Szene streichen würde, wie gesagt, es ist an sich eigentlich eine ziemlich sexy Szene, wenn man quasi das Ganze unter dem Punkt irgendwie sieht, er will hier ihr hier irgendwie Lust bereiten und er will, dass sie Sex wieder mit was Positivem verknüpft. Aber dadurch, dass halt dieses weirde patriarchale Zeug so reingeschrieben ist und dieses Trauma-Bonding immer wieder auftaucht, ist es
auch er dann sagt, dass er es hasst, dass das die letzten waren, die sie getoucht haben. Ja, natürlich. Also
und dann wird er wütend und sie entschuldigt sich bei ihm, dass sie ihn wütend gemacht hat.
I'm sorry, I didn't mean to make you angry. Ich dachte erst, dass er das sagt.
Das dachte ich auch, aber es ist umgekehrt.
Nee, es ist sie, ne? Ja, ja.
Sie entschuldigt sich. Wofür entschuldigt sie sich? Dass sie vergewaltigt wurde? Ja, oder? Oder dass sie es erwähnt hat und dass er ja, jetzt daran denken muss?
Ja, wahrscheinlich, dass sie es erwähnt hat.
Weil er sagt dann, also er muss sich erstmal sammeln und seine Wut zügeln. Auch überhaupt nicht problematisch oder bedrohlich in diesem Kontext. Und dann sagt er, don't be sorry, you can tell me anything no matter how hard it is to hear. Das heißt, es ist genau das, oder? Sie entschuldigt sich dafür, dass sie das irgendwie erwähnt hat. Aber er hat sie ja gefragt.
Ja, es ist, ja, vielleicht ist es auch so, dass die beiden, also jetzt versetzen wir uns mal in die Lage rein, einfach auch viel, also beide haben ja auch so ein Trauma, ne? Das kann schon sein, dass die da beide auch getriggert sind in dem Moment. Es ist dann nur so
total,
komisch, dass
aber bei ihm geht es ja, glaube ich, also ich verstehe das so, es geht ja noch nicht mal primär darum, dass man ihr Leid angetan hat, sondern dass jemand anderes quasi an ihr eine sexuelle Handlung vollzogen hat, obwohl sie ja eigentlich ihm gehört. Ne? Weil, also er sagt zwar schon, ja, das ist schrecklich und ich hätte dich beschützen sollen, aber was ihn hier wütend macht, ist, dass andere Männer sie angefasst haben. Und er wird ja gleich wütend. Er wird ja gleich wütend beim Gedanken an die Männer, die sie vergewaltigt haben, und den Doktor, der sie jetzt nach einem Date gefragt hat. Das sind ja gleiche Levels von Wut, die er da hat.
Ja. Ja. Und das ist aber auch das, was, wenn sie darüber spricht, was sie dann wütend macht. Es geht ja nie wirklich um ihre eigenen Gefühle, sondern das, was das wiederum dann bei ihm auslöst. Also es ist sehr unverantwortlich geschrieben überhaupt, aber das war ja eh schon von vornherein klar. Allerdings kommt dann was wir unter Consent irgendwie unter der Überschrift sehen können, weil ihm ist dann klar, dass das für sie auch alles immer noch traumatisch ist. Und dann sagt er zu ihr, wir gehen es langsam an, Red, und ich berühre dich nur da, wo du berührt werden möchtest und wo es sich gut anfühlt. Und sobald ich irgendwas mache, was sich nicht gut anfühlt, sagst du mir sofort Bescheid. Und das muss ich sagen, das ist auch, hat er gut gemacht an der Stelle. Und dann sagt sie, ja, ich will aber, dass du weitermachst. Und dann wird es wieder sexy. Dann haben wir erstmal dieses Trauma-Ding abgehakt für diese sexy Time.
Dann kommt aber wieder so ein bisschen komische Körperfetisch.
Ja, genau. He cups the heavy weight of my breasts. Und dann war sie so im Flow mit Cupping, weil auf der nächsten Seite ist I rest my forehand against his, cupping the side of his face. So, alles klar, wir waren gerade im Cupping-Modus. Und haben auch gleichzeitig, das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt erfahren, dass sie riesige Knockers hat.
Ja, oder? Ich habe auch dran geschrieben, große Brüste.
Ja, ja. und sehr aching nipples, tortured butts, also die Brust... Die Brustwarzen ist so ein ekelhaftes Wort auf Deutsch. Aber
oder, ist furchtbar. Aber ich finde also Knospe Nippel. Auch nicht besser, muss ich sagen.
Bitte?
Knospe finde ich aber auch nicht besser.
Nee.
Es ist alles so bah.
Also Warze ist schon noch eine Spur fieser als Knospe. Aber ja, ich meine, Nippel, ist das ganze Ding, ne?
Ich glaube schon.
Kleine Anatomie.
Ich musste gerade nachdenken, aber ich glaube ja. Oder ist es nur wirklich der vorstehende
Part? Ich glaube, die
Part.
Areola und die Warze zusammen sind der Nippel. Nippel.
Ist das aber im Englischen auch so?
Wie bitte?
Ist das im Englischen auch so? Oder ist Nippel da nur der rausstehende Part? Ich glaube, ich muss mal googeln.
Weil Nippel-Piercing, also man sticht, ja, keine Ahnung. Sehr gute Frage. Also, sie sind tortured und sie sind gleichzeitig begging for more.
Und sie wimmert slip. Feurig, fand ich auch interessant.
Wie bitte?
Sie wimmert feurig.
Ja.
But make it fiery.
Und dann my hands slip beneath his beanie.
Oh.
And the thread through his...
Da war ich schon wieder raus, weil ich so dachte, wie lange hatte er das Ding denn jetzt an?
Ja, es ist bestimmt da schwosselig. Yikes. Aber wie gesagt, das ist seine Form von Lingerie. Also das ist... da weiß man immer, dass es sehr intimate wird.
Ich fände es ja so geil, wenn er so ein Lacy Beanie hätte, den er zu besonderen sexy Occasions aufsetzt. Da könnte ich sogar noch was mit anfangen.
Das erinnert so an, das bei Almost Famous oder so hat, ich glaube, Kate Hudson hat so ein Lacy Beanie auf. Hat auf jeden Fall so eine Hippie-Ästhetik. Mhm. Und dann fragt er nochmal, this okay? Also er hat eine Hand auf ihrem Bauch und die andere in ihr drin. Und sie sagt, ja, alles fühlt sich super an. Deine Hände, dein Mund, dein Body, alles fühlt sich super an. Und dann sagt er,
wieder,
that's because you're mine, Red. Ooh. You've always been, even when you were miles away.
Ach.
Every part of you has always known it.
Gross. Ugh.
Ja.
Und dann klären sie nämlich auch, dass er auch niemanden gevögelt hat, seit dem Irak.
Ja, das ist, also, das habe ich mich gefragt. Also, er hat niemanden gevögelt, aber sie fragt ihn nicht, ob er sich masturbiert oder nicht.
Nee, ich glaube, weil sie davon ausgeht, dass natürlich hat er masturbiert, weil er ist so potent. Das geht
aber
ja gar
er
nicht
könnte
anders.
Auch so ein No-Fab-Boy sein.
Ja, aber hat er ihr nicht schon gesagt, dass er beim Masturbieren immer an sie gedacht hat?
Ehrlich?
Ja, ich meine, das war schon bei einer der vorigen Petting-Szenen.
Okay, dann doch kein No-Fab-Boy.
Da war something about stroking the dick.
Mm, klar.
Mhm.
Dann, dann küssen sie sich und branding my soul like never before.
Da hatte ich ja dann so, meine direkte Assoziation war Nexium und wegen Branding.
Was ist Nexium?
Nexium war dieser Sexkult von Keith Raniere, wo der seine Initialien auf die Frauen gebrandet
hat. Ah, siehst du, meine Assoziation war Kettle.
Ja, I mean, da kommt es daher,
so
ne?
Ähnlich,
also similar.
Ja. ja, also es wird noch ein bisschen gebrandet. Dann kathartisches Fingering, gefolgt von Weinen.
Mhm. Und er rechnet auch damit, dass sie dann weint.
That's it, baby, fuck my hand.
Ja, über fuck my hand war ich erstaunt.
Wieso?
Hätte ich dem Buch jetzt nicht so zugetraut, muss ich sagen.
Aber es ist ja Kate, der das sagt.
Das stimmt auch wieder.
Also.
Ach so, ja, ja. Ich hatte es gerade versehentlich falsch rum gelesen, aber es macht ja weniger
Sinn.
Nee, nee,
Kate
ah, ja,
sagt.
Ja. Dann ist es wieder on
That's
brand.
It, baby, fuck my hand. Und dann sagt sie, more, I gasp. I want to feel you inside of me. Und dann, a noise of disappointment leaves his throat. Genau, wie klingt das?
Also. Sad trombone.
Weil dann sagt er, nee, heute nicht. Heute machen wir nur das. Aber glaub mir, ich habe da was vorbereitet. Also, und dann denkt sie so, ja, okay. Und dann ist es ganz komisch, weil dann folgt noch so ein Satz, also dann kommt sie, glaube ich, so langsam. Mhm. Und ja, genau, sie kommt, weil er irgendwas mit Divine Oblivion, ich denke mal, dass sie da in dem Moment einen Orgasmus hat. Mhm. Und ja. Dann am Ende ist so, it erases some of the shame from my soul and replaces it with something beautiful. Mhm. Ja, Sexual Healing.
Sexual Healing. Und dann kommen Shattering Sobs. Also auch hier wieder sehr viele Dinge, die irgendwie auseinanderbrechen. Diesmal sind es Schluchzer.
Und ja, ich meine, sie hat auch jetzt gerade den ersten Orgasmus seit 2 Jahren. Mhm. Da kann man auch emotional werden.
Die Reaktion finde ich auch nicht überraschend. Also das macht irgendwie schon Sinn. Ich fand nur die Beschreibung so seltsam. Shattering. Aber okay, ich glaube, im Englischen funktioniert das eher als im Deutschen.
Ja. Sie bedankt sich und dann sagt er, nee, du musst mir nicht danken. Ich danke dir dafür, dass du mich dich berühren lässt. Etwas, das so perfekt und schön ist.
Weil sie ist ja auch so perfekt. Das fand ich auch interessant. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal erfahren, dass sie große Brüste hat. Während ja in den vorigen Körperbeschreibungen immer ganz viel Wert darauf gelegt wurde, dass wir wissen, dass sie super, super schlank ist. Und ja. Super, super, super helle Haut hat. Also...
Genau, und eine.
Sie ist sowas wie so eine Version von so einer Pin-Up-Milchmarkt aus so historischen Romanen.
Die Milchmarkt-Barbie.
Ja, mit langen roten Haaren. Ich glaube echt, das ist. Ja, und Cowboy-Boots.
Er versichert ihr nochmal, dass er nie das zulassen wird, dass ihr irgendwer wieder wehtut. Und his vow heals a little more of my wounded soul. Also es wird wirklich eigentlich mit jedem Paragraphen nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass das Sexual Healing noch nicht abgeschlossen ist. Es heilt immer ein bisschen mehr, aber wir sind ja noch nicht am
Sie
Ziel.
Sie hatten ja noch keinen penetrativen Sex. Und das ist ja das A und O.
Genau.
Auf das wir hinsteuern. Pinnacle of Sexual Experience.
Jetzt erfahren wir auch, dass sie im Eifer des Gefechts Shit My Head.
Sie hat bei Hard Pivot zum Merch. Also jetzt Werbepause. If you want to experience soul-shattering orgasms, try this beanie.
Ja.
Mhm.
Dann reden sie noch über die Serious Obsession with the Beanie. Und,
Stimmt,
dann
sie waren alle so ganz süß und ganz lustig.
So, und dann haben wir his hazel eyes penetrating the darkness of the room. Penetrating Nummer 12.
Es wird noch sehr viele Darkness, das können auch nur sehr männliche Augen. Also Darkness kann nicht jeder penetraten.
Nee, das können nur Hazel Eyes. und dann gehen sie hoch, weil sie hatten ja gerade Sex auf der Veranda. Und,
ich habe ganz vergessen, dass es ja draußen ist.
Ja, natürlich. Dann gehen sie hoch und dann will sie ihnen was antun, was Gutes tun. Und dann sagt er, nee, heute bist du einfach nur dran und guck mich nicht so an, sonst weiß ich nicht, was mit mir passiert. Und wir lassen es aber jetzt dabei und schlafen ein. Und dann schläft sie den besten Sleep ihres Lebens.
Mhm.
Und damit enden wir jetzt diese Folge.
Ja.
Es wird nächstes Mal, also die nächste Folge wird auch wieder sehr... sehr viel penetriert, sehr viel Sexy Time.
Sehr viel Sexy Times. Ihr könnt uns gerne eure Vorschläge für Merch-Slogans schicken oder unter unsere Instagram-Posts drunter kommentieren oder an unsere E-Mail-Adresse schicken. Und wir sammeln dann und lesen irgendwie ein Best-of, wenn genug kommen.
Ich muss sagen, ich wollte auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer sagen, die uns Sachen schicken, die sie en passant gefunden haben, die sie an irgendwas erinnern oder so. Es freut mich zu wissen, dass das Leben von Kate und Faith so viele von euren Leben auch toucht. Das beseelt uns mit einer großen
uns
Wärme.
Es beunruhigt uns zugleich.
Ja.
Aber wir teilen also diese unhealthy obsession mit diesem Buch und nicht mit dem Beanie, aber kein
Beanie. Es penetriert uns zutiefst.
Es penetriert unsere Herzen und Seelen. Insofern bis zur nächsten Seelenpenetration Wir hören uns.
Feminist Shelf Control ist eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal. Feminist Shelf Control.